Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir setzen unsere Betrachtung des zweiten Buchs der Chronik fort. Was kommt nach der Regierungszeit Salomos auf seine Nachkommen zu? Nach dessen Tod wurde Rehabeam sein Nachfolger und damit beginnt auch das Dilemma. Man könnte es auch so ausdrücken, unter David und Salomo stabilisierte sich, was jetzt auseinanderbricht, der gemeinsame Staat für das Volk der 12 Stämme Israels. Und genau das sind jene neuen Herausforderungen, denen sich das gesamte Volk Israel und zugleich auch die, die darin Verantwortung tragen, stellen müssen. Worin die Bedrohungen konkret bestehen, das wird beschrieben im zweiten Buch der Chronik in den Kapiteln 10 bis 12. In den Kapiteln 10 bis 12 heißt das aktuelle Thema Teilung des Königreichs unter Rehabeam. Nun kommen wir zum zweiten und letzten Teil des zweiten Chronikbuches. Die ersten 9 Kapitel waren der Herrschaft Salomos gewidmet. Nun ist Salomo tot und sein Sohn Rehabeam sitzt auf dem Thron. Es war eigentlich eine Dummheit Rehabeams, die zur Teilung des Königreichs führte. Das Nordreich besteht aus 10 Stämmen und dafür bürgert sich die Bezeichnung Reich Israel ein. Das Südreich, dem 2 Stämme zugehören, wird dagegen Juda genannt. Gott betont in der Darstellung der Chronik die Geschichte des Königreichs Juda, weil hier der Stammbaum Davids weitergeführt wird, der letztlich zu Christus führt. In diesem Bereich der Geschichte des Volkes gibt es dann auch 5 Erweckungsperioden, von denen wir aus der Sicht Gottes zuerst erfahren sollen. Zunächst aber wird ein Ereignis beschrieben, das in seiner Bedeutung für alles Folgende nicht unerheblich ist. Rehabeam besteigt den Thron. In Vers 1 und 2 wird erzählt, Rehabeam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und als das Jerobeam hörte, der Sohn Nebats, der in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, kam er aus Ägypten zurück. In den Königebüchern erfahren wir mehr über diesen Mann mit Namen Jerobeam. Der hatte versucht, noch vor dem Tod Salomos eine Rebellion anzuzetteln. Er musste um sein Leben fürchten und war nach Ägypten geflohen. Dort blieb er bis zum Tode Salomos. Nun kehrte er mit der Absicht zurück, eine Rebellion im Königreich anzuzetteln. Wäre allerdings der Nachfolger Salomos, Rehabeam, weise in seinen Entscheidungen, das heißt zurückhaltend und ein wenig sanfter gewesen, hätte er die Teilung des Königreichs verhindern können. Dies tat er jedoch nicht. Jerobeam ist also in das Land zurückgekehrt und wir lesen dann in Vers 3 und 4, und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam kam mit ganz Israel, und sie redeten mit Rehabeam und sprachen, »Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. So erleichtere nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er auf uns gelegt hat. So wollen wir dir untertan sein.« 2. Chronik 10, Vers 3 und 4. Die erhobenen Steuern waren der Grund für die aufkommenden Unstimmigkeiten. Steuern haben in der Geschichte vermutlich mehr Revolutionen und Rebellionen entfacht als irgendetwas anderes. Sie haben zum Sturz vieler Nationen geführt. Sie haben zum Beispiel das Römische Reich in die Knie gezwungen. Zu hohe Steuern, die nötig waren, um die Bedürfnisse der Königsfamilie zu erfüllen, waren später verantwortlich für die Französische Revolution. Aus dem gleichen Grund kam es auch zur Amerikanischen Revolution. Eine Besteuerung, ohne dass eine politische Vertretung der Einwohner gewährleistet war, führte zur Boston Tea Party und daraus entwickelten sich Ereignisse, die die Revolution ausgelöst haben. Wenn heute in irgendeinem Staat die Steuern, wie das häufig der Fall ist, immer höher steigen, könnte es eventuell dort zu einer weiteren Tea Party kommen. De facto können zu hohe Steuern letztendlich ein ganzes Land zerstören. Steuern waren auch zu Rehabeams Zeit das Problem. Salomo hatte ein großes, sehr beeindruckendes Bauvorhaben durchgeführt. Er hatte nicht nur den Tempel gebaut. In den Büchern der Könige wird uns berichtet, dass er viele Paläste und Gebäude bauen ließ. Solche großen Bauvorhaben müssen bekanntlich auch bezahlt werden und aus diesem Grund stieg die Steuerlast rapide an. Dies gab aber Jerobeam ein gutes Druckmittel für seine Proteste in die Hände. Er scharte die Israeliten zusammen und ging mit ihnen zu Rehabeam mit den Worten, »Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht.« Jerobeam verhielt sich durchaus sehr zurückhaltend. Er sagte dem neuen König Rehabiam, er würde ihm weiterhin dienen, wenn er die Steuern senken würde. Hätte Rehabiam dies getan, dann wäre es nicht zur Rebellion gekommen. Weiter mit Vers 5. Er sprach zu ihnen, kommt nach 3 Tagen wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Sie hatten den König um faire Behandlung gebeten. Rehabiam hätte die Schuldenlast des Landes begutachten können, um dann zu entscheiden, welche Schritte als nächstes zu treffen waren. Die Senkung der Steuern wäre jedenfalls weise gewesen. Der Bericht über diesen König fährt fort in Vers 6 mit einem verhängnisvollen Schritt. Und der König Rehabiam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch am Leben war, und sprach, »Wie ratet ihr, dass ich diesem Volk Antwort gebe?« Sie sprachen zu ihm, »Wirst du zu diesem Volk freundlich sein und sie gütig behandeln und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein alle Zeit.« Er aber ließ außer Acht den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen, und sprach zu ihnen, »Was ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten, das zu mir gesagt hat, erleichtere das Joch, das dein Vater auf uns gelegt hat?« 2. Chronik 10, Vers 6 bis 9. Rehabiam hatte wohl ein sehr schlechtes Urteilsvermögen. Er hätte dem weisen Rat der älteren Männer folgen sollen, die bereits während der Herrschaft Salomos königliche Ratgeber gewesen sind. Sie kannten die wahre Situation. Leider suchte er bei den jungen Männern Rat, wie die Verse 10 und 11 belegen. Die Jüngeren aber, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm, »So sollst du sagen zu dem Volk, das zu dir gesprochen hat. Dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht. Mach du unser Joch leichter. So sollst du zu ihnen sagen. Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Lenden. Hat nun mein Vater auf euch ein schweres Joch gelegt, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich will euch mit Skorpionen züchtigen.« 2. Chronik 10, Vers 10 und 11. Die jungen Männer gaben Rehabiam den Rat, mach es ihnen nicht leichter, wir wollen weiter so leben wie bisher. Wir alle arbeiten im öffentlichen Dienst und all diejenigen, die nicht aus dem öffentlichen Topf versorgt werden, wollen ebenfalls in ihn hineingelangen. Du solltest die Steuern nicht senken, sondern erhöhen. Dies war vermutlich das Schlimmste, das der junge Rehabiam tun konnte. Die älteren Ratgeber gaben zu bedenken, dass Rehabiam von den Menschen zu hohe Steuern fordere. Sie schlugen vor, das Bauprogramm zu beenden. Es sei Zeit, die Staatsausgaben zu reduzieren und es war Zeit, die Steuern zu senken. Haben Sie übrigens jemals von einer Regierung gehört, die die Steuern wirklich gesenkt hat? Unsere Politiker beginnen ihre Regierungszeit ja eigentlich immer mit der Versprechung, dass die Steuern gesenkt werden. Ich habe in meinem ganzen Leben rund ein Dutzend Präsidenten gewählt und jeder von ihnen wollte die Steuern senken. Ich habe Gouverneure und Bürgermeister gewählt, die alle versprochen haben, Steuern zu senken. Merkwürdig, trotzdem sind unsere Steuern immer wieder gestiegen. Auch Rehabiam will diese Politik fortführen. Im Folgenden wird noch eine weitere Eigenart dieses Königs deutlich, von der in Vers 12 bis 14 zu erfahren ist. Als nun Jerobiam und alles Volk am 3. Tage zu Rehabiam kam, wie der König gesagt hatte, kommt wieder zu mir am 3. Tage, antwortete ihnen der König hart. Und der König Rehabiam ließ außer Acht den Rat der Ältesten und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach, hat mein Vater euer Joch schwer gemacht, so will ich's noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Wort für Wort sagt Rehabiam den Menschen die herzlosen und unsensiblen Worte der jungen Männer. Vers 15 zieht folgendes Fazit. So hörte der König nicht auf das Volk, denn es war so von Gott bestimmt, damit der Herr sein Wort wahr machte, das er durch Ahija von Silo zu Jerobeam, dem Sohn Nebats, gesagt hatte. Die Prophezeiung, auf die sich die Bemerkung hier bezieht, steht in 1. Könige 11, Vers 9 bis 39. Doch im 2. Chronikbuch geht es dann im 10. Kapitel mit Vers 16 so weiter. Als aber ganz Israel sah, dass der König nicht auf es hörte, antwortete das Volk dem König und sprach, »Was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Isais? Jedermann von Israel auf zu seiner Hütte! So sorge nun du für dein Haus, David!« Und ganz Israel ging heim. Israel bezieht sich auf die 10 Stämme. Juda bezieht sich auf die 2 Stämme Juda und Benjamin. Der Name Israel wird manchmal aber auch auf das Südreich bezogen, denn Gott sieht die 12 Stämme als ein Volk an. Die Folge für die Herrschaft Rehabiams lag aber darin, was in den Versen 17 bis 19 so aufgezeichnet ist. So dass Rehabiam nur über die Israeliten regierte, die in den Städten Judas wohnten. Und als der König Rehabiam den Fronvogt Adoniram sandte, steinigten ihn die von Israel zu Tode. Aber der König Rehabiam stieg eilends auf seinen Wagen und floh nach Jerusalem. Also fiel Israel ab vom Hause David bis auf diesen Tag. 2. Chronik 10, Vers 17 bis 19. Der König Rehabiam schickt einen Finanzbeamten, der die Steuern eintreiben solle. Die Menschen steinigen ihn zu Tode. Rehabiam wusste wohl nicht, wie erzürnt diese Menschen tatsächlich waren. Israel hat also gegen das Haus Davids rebelliert. Bis auf diesen Tag heißt, bis zu der Zeit, in der die 2. Chronik geschrieben wurde. Was eben zu erfahren war, lässt nichts Gutes vermuten für das, was jetzt kommt. Die ersten Regierungsjahre Rehabiams. Als Rehabiam nach Jerusalem zurückkehrt, erkennt er, dass sich sein Königreich bereits ziemlich verkleinert hat. Dann tut er wieder etwas Törichtes, wie der erste Vers des 11. Kapitels dokumentiert. Und als Rehabiam nach Jerusalem kam, sammelte er das Haus Juda und Benjamin, 180.000 streitbare Männer, um gegen Israel zu kämpfen, damit sie das Königtum an Rehabiam zurückbrächten. Erst hat Rehabiam durch seine eigene Tölpelhaftigkeit einen Teil seines Königreichs verloren. Nun tut er wieder etwas Törichtes, indem er mit Israel einen Bürgerkrieg vom Zaun bricht. Was daraufhin, Gott sei Dank, erfolgt, wird beschrieben in den Versen 2 bis 4. Aber des Herrn Wort kam zu Schemaja, dem Mann Gottes. Sage Rehabiam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda und all denen von Israel, die in Juda und Benjamin wohnen, so spricht der Herr. Ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder kämpfen. Ein jeder gehe wieder heim, denn das ist von mir geschehen. Sie gehorchten den Worten des Herrn, kehrten um und zogen nicht gegen Jerobeam. 2. Chronik 11, Vers 2 bis 4. Gott hat hier eingegriffen, um einen Bürgerkrieg zu vermeiden. Über die Aktivitäten des Königs wird in den Versen 5 bis 12 Folgendes berichtet. Rehabiam aber wohnte in Jerusalem und baute Städte in Juda zu Festungen aus, nämlich Bethlehem, Etam, Tekoa, Bezur, Socho, Adullam, Gat, Maresha, Sif, Adorajim, Lachish, Aseka, Zora, Ajalon und Hebron. Das waren die festen Städte in Juda und Benjamin. Und er machte die Festungen stark und setzte Hauptleute über sie und legte Vorrat von Speise, Öl und Wein sowie Schilde und Spieße in alle Städte. So machte er sie sehr stark. Und Juda und Benjamin waren ihm untertan. 2. Chronik 11, Vers 5 bis 12. Rehabiam errichtet nun Festungen, um sich gegen das Nordreich zu verteidigen. Der Teil, der vorher ein Teil des Königreichs von David und Salomo war, gehört nun nicht mehr dazu. Die Einwohner des Gebietes werden, aufgereizt durch Rehabiams fragwürdige Entscheidungen, zu seinen Feinden. Er hatte es ja vorgezogen, den Ratschlägen der jungen Männer zu folgen, anstatt denen der weisen Ratgeber Salomos. Weiter mit Vers 13. Die Priester aber und die Leviten von ganz Israel hielten sich zu ihm aus ihrem ganzen Gebiet. Vermutlich wissen Sie noch, dass die Leviten bestimmte Städte in ganz Israel zur Verfügung gestellt wurden. Sie hatten jedoch kein eigenes Land erhalten wie die anderen Stämme. Die Leviten werden nun die Städte im Nordreich verlassen und alle Priester und Leviten ziehen Richtung Süden, nach Juda und Jerusalem, so erfahren wir aus den Versen 14 und 15. Denn die Leviten verließen ihre Ortschaften und ihre Habe und kamen nach Juda und Jerusalem. Denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie verstoßen, dass sie das Priesteramt vor dem Herrn nicht mehr ausüben konnten. Und er bestellte sich Priester für die Höhen und die Feldgeister und für die Kälber, die er machen ließ. Alle Priester und Leviten, die im Nordreich gelebt hatten, zogen nach Süden, wo sie weiterhin im Tempel dienen konnten. Jerobeam dagegen führt die Anbetung von Dämonen ein. Im ersten Buch der Könige erfahren wir ausführlichere Details dazu. In Kapitel 12. Wenn dies Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Hause des Herrn zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn Rehabiam, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehabiam, dem König von Juda, zufallen. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk: Es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht. Siehe, da ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und er stellte eins in Bethel auf, und das andere tat er nach Dan. 1. Könige 12, Vers 27 bis 29. Diese Menschen beteten die goldenen Kälber an. Hinter dem Götzendienst aber steht Satan. Dies war somit Satans Anbetung. Ich hatte das Vorrecht, die 7 biblischen Gemeinden in Kleinasien zu besuchen. Vielleicht kennen Sie die Worte, die der Herr Jesus Christus zur christlichen Gemeinde in Pergamon sagte: Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Offenbarung 2, Vers 13. Pergamon war eine Stadt, in der Götzendienst sehr verbreitet war. Hinter Götzenverehrung steht letztlich Satan. Der Dämonenkult zeigt sich auf verschiedene Art und Weise. In Vers 16 und 17 erfahren wir aber auch etwas Erfreuliches. Und die den Herrn, den Gott Israels, von Herzen suchten, folgten den Leviten aus allen Stämmen Israels nach Jerusalem, dass sie opferten dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. So machten sie das Königreich Juda mächtig und stärkten Rehabiam, den Sohn Salomos, für 3 Jahre. Denn 3 Jahre wandelten sie in dem Wege Davids und Salomos. In den 10 Stämmen im Norden gab es noch einige Menschen, die Gott treu waren. Sie zogen nach Jerusalem, um Gott dort anzubeten. Nun, in den Versen 18 bis 23, erfahren wir etwas aus dem persönlichen Leben von Rehabiam. Und Rehabiam nahm zur Frau Mahalat, die Tochter Jerimots, des Sohnes Davids, und der Abihail, der Tochter Eliabs, des Sohnes Isais. Die gebar ihm diese Söhne: Jeusch, Schemaja und Saham. Nach ihr nahm er Maacha, die Tochter Abishaloms, zur Frau. Die gebar ihm Abia, Atai, Sisa und Shelomit. Aber Rehabiam hatte Maacha, die Tochter Abishaloms, lieber als alle seine Frauen und Nebenfrauen. Denn er hatte 18 Frauen und 60 Nebenfrauen und zeugte 28 Söhne und 60 Töchter. Und Rehabiam setzte Abia, den Sohn der Maacha, als ersten unter seinen Brüdern als Thronfolger ein. Denn er gedachte, ihn zum König zu machen. Und er handelte klug und verteilte alle seine Söhne in die Gebiete von Juda und Benjamin, in alle festen Städte, und gab ihnen Nahrung in Menge und verschaffte ihnen viele Frauen. 2. Chronik 11, Vers 18 bis 23. Viele Menschen meinen, Gott erlaube die viele Ehe, weil in der Bibel beispielsweise so ein Bericht hier über die vielen Frauen von Rehabiam vorkommt. Nein, Gott hat dies an dieser Stelle erwähnt, damit wir wissen sollen, dass Gott diesem Brauch nicht zustimmt. Dieser Mann Rehabiam war zwar König auf dem Thron Davids und Salomos, er hat sich aber falsch verhalten, weil er den Ratgebern Salomos nicht zugehört hat und stattdessen dem Rat der jungen Männer gefolgt ist. Er handelte falsch, als er versuchte, einen Bürgerkrieg anzuzetteln. Er handelte falsch, als er sich viele Frauen nahm. Dies wird hier aufgezeichnet, weil es ein Teil der Geschichte ist. Es ist der Bericht über das, was er tat. Dies ist nur ein Detail, eins der vielen Dinge, für die Gott König Rehabiam verurteilt hat. Der einen Sünde in Rehabiams Leben folgte die nächste auf dem Fuße. Nun beginnt er, sein Volk von Gott wegzuführen. Es heißt über ihn im 12. Kapitel Vers 1: Als aber das Königtum Rehabiams sich gefestigt hatte und er mächtig war, verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Gott hat das Verhalten Rehabiams keinesfalls gut geheißen. Es gibt Menschen, die lesen von den Dingen, die diese Männer im Alten Testament taten, und johlen: Seht euch an, was diese Männer taten und mit was sie davongekommen sind. Häufig wird dann auch von Abraham gesprochen, der Hagar zur Nebenfrau nahm und mit ihr den Ismael zeugte. Aber bedenken Sie, er ist damit nicht davongekommen. Wissen Sie, wer die großen Probleme im Nahen Osten verursacht? Es sind die Söhne Abrahams, die Israelis und die Araber. Wer sind die Araber? Nun, ein arabischer Touristenführer hat mich einmal in die Stadt Jericho gebracht. Ich hatte gerade nach jemandem gesucht, der viel über den Ort zu erzählen wusste. Dieser war ein sehr guter Kenner. Er war mit dabei gewesen, als Sir Charles Marston und Catherine Kenyon Ausgrabungen durchgeführt hatten. Er war wirklich sehr hilfreich. Wir sprachen über das Land, und ich sagte, Gott habe es Abraham und seinen Nachkommen gegeben. Der Araber jedoch lächelte und sah mir tief in die Augen, während er sprach. »Dr. McGee, ich bin genauso ein Sohn Abrahams wie jeder heute lebende Jude auch.« Und er hatte recht. Er konnte seinen Stammbaum bis Ismael zurückverfolgen. Er prahlte damit, dass er ein Ismaelit war, ein Sohn Abrahams. Hat Gott es gut geheißen, dass Abraham Hagar als Nebenfrau nahm? Gott hat dies als eine historische Tatsache aufgezeichnet. Dann zeigt er uns das Ergebnis. Und das, was bei Abrahams Seitensprung herausgekommen ist, ist noch nie ein Segen gewesen. Tatsächlich ist es über Jahrhunderte hinweg immer ein Stachel im Fleisch des Volkes Israel gewesen. Nun berichtet also Gott nach dem Tode Salomos zunächst vom Abfall Jerobeams. Außerdem merkt er an, dass Rehabeam und mit ihm das Volk Israel das mosaische Gesetz verlassen hat. Gott verurteilt diese Dinge wohl, aber er zeichnet sie als Geschichte auf. Und dazu gehört auch die jetzt kommende schmerzliche Erfahrung, die Eroberung durch Ägypten. Nun beginnt Gott, den König Rehabeam zu richten. Zum ersten Mal öffnet er das Südreich und damit das gelobte Land für die Invasion durch eine große Nation. Sehen Sie, Rehabeam hatte die Basis des Wortes Gottes verlassen. Er hatte sein Volk von Gott weggeführt. Nun musste Gott etwas tun, und zwar das, was er vorher noch nie getan hatte. Bisher hatte Gott immer einen Schutzwall um sein Volk herumgestellt. Die großen Länder dieser Zeit hätten so niemals Gelegenheit gehabt, das verheißene Land zu erobern. Wir erfahren mehr in den Versen 2 und 3. Da zog im 5. Jahr des Königs Rehabeam herauf Schishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem, denn sie hatten sich am Herrn versündigt, mit 1200 Wagen und mit 60.000 Reitern. Und das Volk war nicht zu zählen, das mit ihm aus Ägypten kam. Libyer, Sukiyiter und Kuschiter. 2. Chronik 12, Vers 2 und 3. Die ägyptische Gefahr tritt schnell in Aktion, wie die Verse 4 bis 8 belegen. Und er nahm die festen Städte ein, die in Juda waren, und kam bis vor Jerusalem. Da kam der Prophet Schemaja zu Rehabeam und zu den obersten Judas, die sich in Jerusalem aus Furcht vor Schishak versammelt hatten, und sprach zu ihnen, »So spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch auch verlassen und in Schishaks Hand gegeben.« Da demütigten sich die Obersten in Israel mit dem König und sprachen, »Der Herr ist gerecht.« Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigten, kam das Wort des Herrn zu Schemaja, »Sie haben sich gedemütigt. Darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will sie in Kürze erretten, dass mein Grimm sich nicht durch Schishak auf Jerusalem ergieße. Doch sollen sie ihm untertan sein, damit sie inne werden, was es heißt, mir zu dienen oder den Königreichen der Länder.« 2. Chronik 12, Vers 4 bis 8. Zuerst war es Schishak, der König Ägyptens, der eine große Beute davontrug. Er erbeutete tatsächlich viel Gold und andere Reichtümer des Königreichs von Rehabeam. Und noch weiteres wird über diesen Feldzug berichtet und in den Versen 9 und 10 so zusammengefasst. So zog Schishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf und nahm die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze im Hause des Königs. Alles nahm er weg, auch die goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. An ihrer Stadt ließ der König Rehabeam kupferne Schilde machen und übergab sie den Obersten der Leibwache, die das Tor am Haus des Königs bewachte. 2. Chronik 12, Vers 9 bis 10. Der Anfang der Zeit nach Salomo bringt Dramatisches zutage. Unruhen, Rebellion, Abtrünnigkeit zuerst vom Herrscherhaus Davids und dann auch von Gott. Das zweite Buch der Chronik beschönigt nichts. Die Auswirkungen dieser Ereignisse werden uns auch in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel sind neben dem Rest aus Kapitel 12 auch die Kapitel 13 bis 15 an der Reihe. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.